Ich wurde angezeigt bei der Finanzaufsicht BaFin, ich würde doch mit den Shortsellern unter einer Decke stecken, also mit Investoren, die auf einen Absturz der Wirecard-Aktie wetten. Es gab Trollarmeen im Internet, es gab Drohungen gegen mich, es wäre gut, wenn wir uns heute Abend jetzt nicht auf der Straße begegnen und Schlimmeres. Ich habe ein sehr unangenehmes Paket in die Redaktion bekommen, wo ich jetzt nicht weiter ins Detail gehen will und so weiter. Also es war wirklich eine wilde Zeit.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Heute geht es hier im Podcast um ein Thema, das nicht nur uns beim Handelsblatt im vergangenen Jahr ganz besonders beschäftigt hat, sondern eigentlich die ganze Republik. Investoren, Gründer, Regulatoren, die Politik und viele Anleger, die genau wie viele Mitarbeiter des Unternehmens unglaublich viel verloren haben. Es geht um die Betrugsmaschine Wirecard. Bei mir im Studio ist heute mein Kollege Felix Holtermann. Er recherchiert seit Jahren über das Unternehmen, hat unzählige Artikel über Wirecard veröffentlicht, viele der Akteure getroffen, einen preisgekrönten Podcast zum Thema moderiert und jetzt ein Buch über den Skandal geschrieben. Mit ihm sprechen wir jetzt darüber, was er bei der Recherche erlebt hat, wie das System Wirecard funktioniert hat und was er selbst aus dem Fall gelernt hat. Felix wurde zum Beispiel während der Recherche auch persönlich immer wieder massiv kritisiert und durchaus auch bedroht.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Willkommen in der Zukunft der Technologie mit dem Handelsblatt Summit Zukunft IT. Seien Sie Teil der IT-Flagship-Tagung des Handelsblatts, bei welcher führende Köpfe der IT-Branche zusammenkommen, um die neuesten Trends und Herausforderungen der digitalen Transformation zu diskutieren. Vernetzen Sie sich mit Branchenführern und finden Sie Lösungen, die Ihr Unternehmen voranbringen. Exklusiv für unsere Podcast-Hörer sichern Sie sich jetzt 20% Rabatt auf Ihre Anmeldung. Besuchen Sie zukunft-it.jetzt und verwenden Sie den Vorteilscode PODCAST.
Da sind wir wieder und jetzt geht es um das Thema Wirecard. Dafür begrüße ich ganz herzlich meinen Kollegen Felix Holtermann, der jetzt hier bei mir im Studio ist. Hallo Felix.
Hallo Sebastian.
Du kennst Wirecard seit vielen Jahren. Was war eigentlich der Moment, in dem du das Gefühl hattest, dass da irgendwas nicht stimmt?
Dass bei Wirecard eventuell irgendwas im Argen liegt, hatte ich das erste Mal beim WDR gedacht. 2015, 2016, da war ich in der Wirtschaftsredaktion. Wir haben uns beschäftigt mit Online-Glücksspiel in Deutschland. Und wie vielleicht einige wissen, Online-Glücksspiel in Deutschland ist eigentlich verboten. Es gibt eine Ausnahmeregel für Schleswig-Holstein. Die Anbieter, die schert das aber nicht. Die werben oft republikweit für ihre Angebote. Und da gibt es eben auch Zahlungsabwickler, die dafür Zahlungen abwickeln, also das Geld von A nach B schicken. Und einer davon war Wirecard, neben anderen natürlich. Und ich hatte mich damals schon gefragt, komisch, großes Unternehmen macht hier dubiose, eventuell illegale Geschäfte. Wie kann das eigentlich sein? Richtig los ging es dann natürlich ab 2019, auch mit den schweren Vorwürfen der Financial Times zum einen und unseren eigenen Recherchen zur Geldwäsche bei Wirecard zum anderen.
Und du sagtest es gerade, du hast dann angefangen zu recherchieren. Was waren eigentlich so die Reaktionen auf deine ersten Geschichten und Recherchen?
Unterschiedlich gemischt, könnte man sagen. Eine der ersten größeren Geschichten, die ich fürs Handelsblatt gemacht habe, war 2019 über die Zahlungsabwicklung für illegale Trading-Seiten im Internet. Anfang 2019 ist aufgeflogen ein Netzwerk von illegalen Trading-Seiten, das sich über halb Europa spannt. Das sind Seiten, die tun so, als wären sie normale Brokerage-Seiten, auf denen man Bitcoin handeln kann, Aktien, andere Finanzinstrumente. In Wirklichkeit ist das alles Betrug? Die Anleger, die sollen dort investieren. Ihr Geld ist aber mit der Einzahlung schon verschwunden, wird nach Osteuropa überwiesen und ist dann weg. Das ist 2019 aufgeflogen im Frühjahr. Das österreichische Innenministerium hat mit anderen Innenministerien in Europa, auch den deutschen, diese Ergebnisse der Ermittler vorgestellt. Und wir hatten damals einen großen Artikel dazu geschrieben, dass Wirecard einer der ganz zentralen Zahlungsabwickler für dieses betrügerische Netzwerk ist, wo es um Hunderte Millionen Euro und sehr, sehr viele Opfer in ganz Europa geht. Und als der Artikel erschienen ist, ist damals der Aktienkurs um, ich glaube, 15% eingebrochen. durchbrochen. 2 Milliarden Euro Börsenwert waren da dann erstmal sozusagen verschwunden. Und die Reaktionen darauf, die waren sehr, sehr hart. Es ging sofort los, dass Wirecard mit den besten Medienrechtsanwälten der Republik auf uns zugegangen ist, dass wir direkt im Internet sehr hart angegangen worden sind. Das ist dann auch bis zum Untergang eigentlich nicht weniger geworden, praktisch bei jedem Artikel, ob klein oder groß, über Wirecard. Und das ist auch was Systemisches bei Wirecard, das berichten nämlich viele. Wirecard ist von Anfang an extrem aggressiv gegen kritische Beobachter vorgegangen.
Was waren so die krassesten Reaktionen, die du erlebt hast?
Ach, unterschiedliches. Es ist, manches wusste ich erst im Nachhinein, manches schon unterwegs. Ich wurde angezeigt bei der Finanzaufsicht BaFin, ich würde doch mit den Shortsellern unter einer Decke stecken. Also mit Investoren, die auf einen Absturz der Wirecard-Aktie wetten. Das war ja ein ganz beliebtes Mittel, wie Wirecard insbesondere gegen Dan McCrum, den Reporter der Financial Times und andere vorgegangen ist, zu sagen, naja, die wollen eigentlich nur in die eigene Tasche wirtschaften und Wirecard schlecht reden, schlecht schreiben. Es gab Troll Armeen im Internet, es gab Drohungen gegen mich, es wäre gut, wenn wir uns heute Abend jetzt nicht auf der Straße begegnen und Schlimmeres. Ich habe ein sehr unangenehmes Paket in die Redaktion bekommen, wo ich jetzt nicht weiter ins Detail gehen will und so weiter. Also es war wirklich eine wilde Zeit und wenn man jetzt im Nachhinein auch sieht, was im Konzern abgeht, dann wundert man sich. Zum Beispiel, Wirecard hatte ja die besten Berater der Republik auf der Payroll. Einer davon war Große Lege, der ehemalige Pressesprecher von VW. Da gibt es zum Beispiel eine E-Mail, die wir nach dem Untergang auswerten konnten, wo er mit der Konzern Investor Relations Abteilung da überlegt, wie sie gegen den Spiegel und Herrn Holtermann vorgehen können mit presserechtlichen und sonstigen Maßnahmen. Ich habe ihn dann gefragt, im Nachhinein, was denn mit diesen sonstigen Maßnahmen gemeint war, sein Kommentar war, er kommentiert frühere Mandate nicht.
Mhm. Bis Dezember lief außerdem ein preisgekröntes Podcast-Feature des Handelsblatts zu dem Fall, in dem du auch eine wichtige Rolle gespielt hast. Hören wir doch da mal kurz rein.
Wirecard. Sie sind Vertreter der neuen Welt der Finanzen und stiegen einst kometenhaft auf.
Wirecard aus Aschheim bei München ist nach Börsenwert inzwischen das wertvollste deutsche Bankunternehmen vor der Deutschen Bank.
Wirecard. Wir sind von der Aktie sehr, sehr überzeugt.
Persönliche Lieblingsaktie?
Im Moment ist sie Wirecard, weil sie...
Einzelheiten über die Erfolgsgeschichte der Firma.
Ein Unternehmen aus der neuen Zeit. Ein Zahlungsdienstleister namens Wirecard. Deren Börsenwert liegt deutlich über dem der Commerzbank.
Der Zahlungsdienstleister Wirecard erwartet für das erste Quartal offenbar gute Geschäftszahlen.
Die deutsche Börse hat entschieden, die Commerzbank muss ihren Platz im deutschen Aktienindex räumen.
Kann das wirklich eine Wachstumsgeschichte werden?
Es geht dabei um viel Geld.
Es gibt ja schon eine ganze Reihe von Büchern zu dem Fall, Felix. Nun auch eins von dir. Was ist eigentlich bei deinem Titel anders? Was bringst du jetzt noch in die Diskussion ein oder warst du einfach nicht schnell genug mit dem Schreiben?
Vielleicht Letzteres, nein. Aber und mein Buch möchte auch vielleicht noch etwas Neues zur Debatte hinzufügen. Wir haben ein extrem gutes Buch schon im Oktober gesehen von unseren Kollegen von der Wirtschaftswoche, Melanie Bergermann, Volker Ter Haseborg, die sich mit der Konzerngeschichte von Wirecard ganz intensiv beschäftigt haben, insbesondere auch diese extrem verworrene Frühphase des Konzerns aufgearbeitet haben und vieles mehr. Und mein Buch hat ein bisschen einen anderen Ansatz. Ich stelle mir die Frage, was Wirecard letztendlich möglich gemacht hat, will heißen, was im System, im deutschen Finanzsystem schiefgelaufen ist. Wirecard ist in 7 Tagen und 7 Nächten untergegangen, ein DAX-Konzern. Unser ganzes Finanzsystem ist genau darauf nicht ausgelegt. Wir wissen, DAX-Konzerne können verschwinden, die können weniger wichtig werden. Üblicherweise dauert das aber Jahre und Jahrzehnte und nicht 7 Tage. Das ist natürlich insbesondere auch für die vielen Anleger ein Problem. Mhm. Und in meinem Buch schreibe ich, Wirecard betrog ein System, das betrogen werden wollte. Ich bin davon überzeugt, dass das System Wirecard ohne das System Deutschland nicht möglich gewesen wäre. Und welche Akteure da an der einen oder anderen Stelle versagt haben, welche Akteure da an der einen oder anderen Stelle etwas richtiger, besser hätten machen müssen. Und was sonst noch so schief läuft am deutschen Finanzmarkt im Fall Wirecard, das ist das Thema des Buches.
Und das ist auch das Thema des Podcasts heute. Bevor wir da aber tiefer einsteigen und uns im Detail die einzelnen Akteure anschauen, doch nochmal die Frage, was ist eigentlich aktuell der Stand? Es ist ja so, dass der Untersuchungsausschuss jetzt gerade in eine ganz entscheidende Phase eintritt.
Das ist richtig. Nächste Woche erleben wir den Showdown im Untersuchungsausschuss, so kann man das, glaube ich, nennen. Da kommen die wichtigsten Köpfe. Da kommt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, CDU, zuständig für die Abschlussprüferaufsicht, die APAS. Da kommt Finanzminister Olaf Scholz, der Vizekanzler, zuständig für die BaFin, für die Finanzaufsicht. Und da kommt auch Bundeskanzlerin Angela Merkel, die sich ja bei Chinas Präsident Xi, also dem mächtigsten Mann Chinas, für den Konzern eingesetzt hat und sich auch neben den anderen vielen kritischen Fragen wird stellen müssen.
Gibt es so einen Punkt, auf den du ganz besonders drauf schaust? Eine Person, die du vielleicht ganz besonders beobachten wirst in den nächsten Tagen?
Am gespanntesten bin ich ehrlich gesagt auf den Auftritt von Olaf Scholz. Er ist Finanzminister, er ist Vizekanzler, er will Kanzler der Bundesrepublik werden, er ist ja auch Kanzlerkandidat der SPD. Und in seinem Haus ist ein großer Teil, nicht der ganze Teil, aber ein großer Teil der politischen Verantwortung für Wirecard tatsächlich zu verorten. Und da gibt es eine Reihe an Problemen, die wir zum Beispiel bei der BaFin sehen, wir sprechen ja vielleicht nachher noch drüber, die wir aber auch sehen bei der politischen Schützenhilfe für Wirecard, auch durch das Bundesfinanzministerium, durch den Staatssekretär Schmidt und auch den anderen Staatssekretär, Herrn Kukies. Auch er hat eine gewisse Rolle im Fall Wirecard gespielt. Alles eben unter der Oberaufsicht von Finanzminister Olaf Scholz. Und das Bundesfinanzministerium wird sich auch ein bisschen entscheiden müssen. Scholz wird sich ein bisschen entscheiden müssen, was denn eigentlich seine Linie ist. Aktuell gibt es zwei Linien. Entweder der Minister war ahnungslos, das heißt, er war nicht tief eingebunden. Da sagt das Bundesfinanzministerium, stimmt nicht. Scholz war schon früh informiert über die schweren Vorwürfe, die gegen Wirecard im Raum standen, übrigens ja auch schon seit vielen Jahren. Und dann ist die andere Frage, hat er dann ausreichend gehandelt? War er sozusagen Minister handlungslos? Und das wird er dann nächste Woche erklären müssen.
Letzter Gedanke dazu, hat er ausreichend gehandelt aus seiner Sicht nach allem, was wir jetzt wissen?
Ich glaube nicht. Ich glaube, das Bundesfinanzministerium hätte sich noch stärker einbringen müssen. Das Bundesfinanzministerium hat die Rechts- und Fachaufsicht über die Finanzaufsicht BaFin und kann in gewisser Weise Einfluss nehmen. Das Bundesfinanzministerium ist zuständig auch für die Regeln, zum Beispiel im eigenen Haus, was das Zocken mit Aktien von Unternehmen angeht, die man ja eigentlich unter die Lupe nehmen sollte. Ein großes Thema im Fall Wirecard. Das gilt, Klammer auf, übrigens auch fürs Bundeswirtschaftsministerium und die dortige Abschlussprüferaufsicht, Klammer zu. Und das Bundesfinanzministerium muss sich natürlich auch fragen, warum man sich überhaupt so sehr für diesen Konzern eingesetzt hat, angesichts dieser vielen Vorwürfe.
Tauchen wir mal ein bisschen in die Geschichte ein. Das volle Ausmaß des Skandals hat ja die breite Öffentlichkeit wohl erst mit dem Statement des Ex-CEOs Markus Braun im Juni vergangenen Jahres gehört, erfahren. Da teilte er der Welt in einem Video die Nachrichten mit, dass in seinem Unternehmen 1,9 Milliarden Euro verschwunden sind. Hören wir doch nochmal rein.
Als Vorstand der Wirecard AG geben wir die folgende Stellungnahme zu den aktuellen Ereignissen ab.
Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Wirecard AG in einem Betrugsfall erheblichen Ausmaßes zum Geschädigten geworden ist.
Wenn du an dieses Zitat zurückdenkst, was kommt dir dann so in den Kopf? Gibt es irgendeine zentrale Erkenntnis, die sich vielleicht aus diesem Skandal jetzt bei dir schon festgesetzt hat?
Ich finde das Zitat von Markus Braun tatsächlich bemerkenswert. Markus Braun steht am Abend des 18. Juni, am späten Abend, mit dem Vorstand, Marsalek, der Asienvorstand, der heute auf der Flucht ist entlassen. Steht er in Aschheim vor einer blauen Wand, neben ihm schon sein Nachfolger am anderen Tag, das weiß er da natürlich noch nicht, der neue Compliance-Chef James Fries, der erste Externe, der nach vielen Jahren endlich mal in den Wirecard-Vorstand einzieht. Und Markus Braun setzt eigentlich schon dort die Botschaft, die er bzw. seine Anwälte bis heute verkünden. Die Botschaft, dass Wirecard Opfer geworden ist. Opfer eines Kriminalfalls, Opfer einer Unterschlagung letztendlich. Die Milliarden sind nach dieser Lesart verschwunden. Jetzt gehen aber die Ermittler davon aus und gehen viele Beobachter davon aus, dass es sehr viel wahrscheinlicher ist, dass die Milliarden nicht verschwunden sind, sondern dass es sie zumindest zum größten Teil nie gab. Und das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Unterschied. Wir müssen es einmal sagen, noch ist im Fall Wirecard niemand verurteilt. Das gilt für alle Beteiligten, über die wir heute reden, die Unschuldsvermutung. Das, was wir jetzt miteinander besprechen, basiert natürlich auf aktuellen Ermittlungserkenntnissen, basiert auf den letzten Einschätzungen von vielen, vielen Experten, Insidern, wie Außenstehenden, die sich mit dem Konzern beschäftigt haben.
Du hast mit vielen Menschen gesprochen, die damals dabei waren in den letzten Tagen und Stunden dieses Unternehmens. Und lass uns doch nochmal auf diesen Moment blicken. Was war da in diesem Unternehmen los? Beschreib doch mal, lass uns mal hinter die Kulissen schauen und beschreib uns, wie die Mitarbeiter sich verhalten haben, wie sie auf die Nachrichten reagiert haben und um was es da ging.
Für viele ging es um alles und für viele war es auch ein Schock. Aschheim, dort ist ja die Konzernzentrale, also im Speckgürtel von München, im Gewerbegebiet zwischen Bahngleisen und Autokino. Da ist Wirecard extrem gewachsen. Dort wurde ja auch schon nebenan eine neue, große, tolle Konzernzentrale gebaut, die bald bezogen werden sollte. Die bleibt jetzt natürlich leer, beziehungsweise Wirecard wird da nie mehr einziehen. Und für viele Mitarbeiter war Wirecard, das haben sie uns zumindest so berichtet, eine Familie. Ein Konzern, von dem man wusste, dass vieles im Argen lag. Ein Konzern, von dem man wusste, dass zum Beispiel das schmutzige Geschäft im Internet sehr, sehr viel größer war als diese sauberen Kunden. Ja, Wirecard war ja eigentlich nicht ein Konzern, sondern drei. Es gab die saubere Wirecard mit den Kunden für Schaufenster. Das war die Österreichische Bundesbahn. Das war WMF. Das war Aldi. Das war Händel-Meyer-Senf. Dann gab es die zweite Wirecard, die schmutzige Wirecard. Mhm. Da waren die ganzen Porno- und Glücksspielkunden drin. Auch illegale Geschäfte, die betrügerischen Trading-Seiten, für die man Zahlungen abgewickelt hat und anderes. Dieser Bereich war bis zum Schluss, wie uns interne Transaktionsübersichten zeigen, die wir im Handelsblatt ausgewertet haben, sehr, sehr viel größer als Markus Braun das behauptet hat, der CEO bis zum Schluss. Und dann gab es eben die dritte Wirecard, die fiktive. So, die Mitarbeiter, die wussten, viele wussten oder ahnten zumindest, dass es diese zweite Wirecard gibt, die schmutzige Wirecard. Die dritte Wirecard, das war tatsächlich, davon bin ich fest überzeugt, nur ein relativ kleiner Teil, der da eingeweiht war in den wirklichen Bilanzbetrug. So. Und für viele Mitarbeiter war der 18. Juni diese Mitteilung, dass es kein Testat gibt, dass ein Viertel der Konzernbilanzsumme 1,9 Milliarden Euro fehlt, ein wirklicher Schock. Wir wissen aus Berichten von mehreren Beteiligten, dass sich sehr viele Mitarbeiter auf dem Vorstandsflur oder vor dem Vorstandsflur der Wirecard-Zentrale versammelt haben. Ein Beteiligter, der sagte uns, es herrschte eine Art Lynch-Stimmung. Viele wollten rein, viele wollten mit Markus Braun sprechen, also dem Übervater, der da 20 Jahre an der Spitze stand. Es wurden dann die Türen verriegelt und Personenschützer und andere zogen da auf. Also für viele Angestellte war das ein unfassbarer Tag. Und wir dürfen nicht vergessen, nicht nur nach außen hat Wirecard natürlich immer das Bild dieses wahnsinnig erfolgreichen Konzerns vermittelt, für viele Angestellte auch innen drin. Es gab bei Wirecard über 20 Jahre hinweg kein großes Sparprogramm. Die letzten Jahre zumindest ging es immer nur nach oben. Immer mehr Mitarbeiter, gute Gehälter, auch ein Arbeitsumfeld, wo viele sagen, Wirecard war wie eine Familie für uns. Und das brach dann von einem Tag auf den anderen weg. Und natürlich haben sich auch viele gefragt, welchen Anteil habe ich vielleicht auch Schuld auf mich geladen? Also eine ganz problematische Situation.
Viele fragen sich jetzt vielleicht, wie seid ihr eigentlich bei der Recherche vorgegangen? Wer waren eure wichtigsten Quellen und wie seid ihr an die rangekommen?
Das war tatsächlich schwierig. Wirecard ist eine Black Box. Mein Kollege Christian Schnell, mit dem ich mich ja intensiv um diesen Konzern gekümmert habe, der hat das schon lange vor mir erlebt beim Handelsblatt, dass es extrem schwer war, bei Wirecard ins Gespräch zu kommen. Wir haben dann zusammen Quellen aufgetan, im Konzern auch Quellen außerhalb, aber lange war Wirecard wirklich eine Art Wagenburg, an die man ganz schwer rankam. Ich erinnere mich zum Beispiel, ich war in Lissabon auf dem Web Summit, sollte da einen Wirecard-Manager, einen hochrangigen Treffen am Messestand. Kurz bevor unser Termin losging, schickte er mir eine SMS, ja, er muss jetzt leider zum Flieger. Und dann durfte ich da nur noch mit den Standmitarbeitern sprechen. Wir haben es im Handelsblatt geschafft. Wir hatten am Ende die wichtigen Leute im Interview, Braun, auch den letzten Aufsichtsratsvorsitzenden Thomas Eichelmann. Und wir haben eben auch versucht, sehr viele andere Insider anzusprechen und es ist uns ja dann in Teilen auch ganz gut gelungen. Das andere Thema war natürlich, wir haben versucht, öffentlich verfügbare Informationen auszuwerten. Wir haben uns die Zahlen angeschaut mit unserer IUR-Abteilung im Handelsblatt, also unserer Rechercheabteilung, haben wir uns die öffentlich verfügbaren Wirecard-Zahlen angeschaut. Wir haben darüber auch eine Reihe an Tests laufen lassen. Es gibt einen recht bekannten Test, der nach dem Enron-Untergang, also dem größten Bilanzskandal der USA im Jahr 2000, 2001 entwickelt worden ist. und haben den auf die Wirecard-Zahlen angesetzt. Das Ergebnis ist simpel, hat mir auch nochmal Wissenschaftler bestätigt, die sich auch damit beschäftigt haben. Der Test hat nicht angeschlagen. Und warum? Wir sprechen ja vielleicht noch drüber. Das Geniale, in Anführungsstrichen, bei Wirecard war ja eben der Bilanzbetrug 2.0. Wirecard hat etwas geschafft, was bisher andere große Bilanzbetrüger noch nicht geschafft haben. Und deswegen hat auch dieser Test nicht angeschlagen.
Du hast die Interviews mit dem letzten Aufsichtsratsvorsitzenden angesprochen, aber auch hast du gesprochen mit dem letzten CEO, dem Nachfolger von Markus Braun. Was haben die denn eigentlich da für ein Unternehmen vorgefunden? Was weißt du aus deren Erzählung?
James Fries hat gesagt, dass er extrem überrascht war, auf was er da in Aschheim gestoßen ist. Er kommt ja nun wirklich ganz zum Schluss. Er ist ja sozusagen völlig unbeleckt. Er kommt von der deutschen Börse, war dort der Rechtschef, hat früher auch mal für die US-Regierung gearbeitet. Also ist auch ein Experte für die, sage ich mal, ein bisschen abgründigeren Teile des Finanzmarkts. Und James Fries hat gesagt, er war überrascht, was für ein Closed Shop Wirecard war. Die allermeisten Manager in hohen Positionen waren schon viele Jahre an Bord. Der ganze Vorstand natürlich sowieso. Haben gesagt, dass auch Input von außen gefehlt hat. Viele haben ihm übrigens auch berichtet, dass sie schon früh auch Zweifel hatten, dass sie auch intern auf problematische Zusammenhänge gestoßen sind, dass sie sich aber offensichtlich nicht getraut haben, so hat er das uns im Interview gesagt, die auch wirklich anzusprechen, vielleicht auch selbst Konsequenzen zu ziehen, zu kündigen oder sich an andere externe Stellen zu wenden und auch sein Urteil über die Wirtschaftsprüfer. Das fiel sehr, sehr negativ aus. Die ja Ernst & Young, wir wissen es, 10 Jahre lang Wirecard geprüft haben und ja sicher die externen Akteure sind, die am tiefsten im Konzern selbst gesteckt haben. Hm.
Du hattest schon von den Drohungen und von den Attacken auch von Seiten Wirecard gesprochen. Das waren nicht nur Journalisten, die das erlebt haben, das waren auch alle anderen, die sich kritisch mit dem Konzern auseinandergesetzt haben, zum Beispiel auch Shortseller und Analysten. Und ihr habt gesprochen mit dem Leerverkäufer Tobias Bosler, der bereits vor 12 Jahren Unregelmäßigkeiten bei Wirecard beobachtet hat. Hören wir mal rein, was er euch im Wirecard-Podcast erzählt hat.
Man hat mich massiv unter Druck gesetzt, man hat mich an die Wand gedrückt, jetzt nicht angefasst gedrückt, sondern eben mit der Nasenspitze auf Nasenspitze, dass ich zurückgehen musste. Dann ist auch mal mit der Faust knapp gegen meinen Kopf geschlagen worden.
Diese und andere Warnungen von Shortsellern sind ja schon Jahre alt, teilweise von 2008. Warum hat es so lange gedauert? Warum haben alle so lange gebraucht zu verstehen, was hinter diesem ganzen Betrug steckt? Warum ist die Sache erst so spät aufgeflogen?
Das ist tatsächlich eine sehr problematische Geschichte. Schon damals, schon in den Nullerjahren, hat zum Beispiel die Anlegerschutzgemeinschaft SDK gewarnt. Die haben davor gewarnt, dass Wirecard eben zum einen eine sonderbare Bilanzierung aufweist, zum anderen eben viele dieser problematischen Geschäfte im frühen Internet tätigt. Es kam damals dann heraus, dass Chefs der SDK, ein Vorstand dieser Anlegerschutzgemeinschaft eben auch selbst spekuliert haben auf den Absturz von Aktien, vor denen sie gewarnt haben. Es sind damals auch Leute ins Gefängnis gegangen für Marktmanipulation. Und das kam für Wirecard wie ein gefundenes Fressen. Um diese Feindaufklärung hat sich damals Jan Masalek vor allem gekümmert. Er ist dann auch Vorstand geworden. Das war sozusagen sein Meisterstück. Und das war dann die Erzählung, die der Konzern die kommenden 12 Jahre durchgehalten hat. Nämlich jede Kritik von außen ist per se erstmal sozusagen eigenmotiviert. Und da kommen wir dann tatsächlich auch schon zu einem Defekt des deutschen Finanzmarkts, weil wie viele Spieler zum Beispiel aus New York, aus London sagen, woher kommt eigentlich diese deutsche Wagenburg-Mentalität? Es gibt auch eine ganz andere Sicht, die geht so, naja, warum sollten Shortseller nicht Geld verdienen mit Warnungen, weil sie stecken schließlich viel Recherche hinein in die Durchleuchtung von Konzernen. Sie investieren da echte eigene Arbeitszeit. Wenn die auf relevante, natürlich nicht auf erfundene, wenn die auf relevante Probleme stoßen, auf relevante Zusammenhänge, warum schauen wir denn da in Deutschland eigentlich so extrem negativ drauf? Warum wittern wir da, wie das die BaFin gemacht hat, gleich eine angelsächsisch-israelische, so lautet es in einem BaFin-Dokument, Verschwörung? Warum haben wir in Deutschland eigentlich diese krasse Wagenburg-Mentalität? Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass Wirecard eine deutsche Sehnsucht erfüllt hat, beziehungsweise bespielt hat und auch sehr erfolgreich eine deutsche Angst kapitalisiert hat, auf eine deutsche Angst kapitalisiert hat. Wirecard hat sich ja immer dargestellt als das Zukunftsunternehmen, das erfolgreiche Digitalunternehmen. Markus Braun trat ja auf wie Steve Jobs mit schwarzem Rollkragenpulli auf den großen Bühnen. Wirecard hat gesagt, wir haben die Zukunft verstanden. Zahlungsabwicklung ist in einer Welt, die sich immer mehr vom Bargeld verabschiedet, das Zukunftsmodell. Und wir experimentieren mit künstlicher Intelligenz, mit Blockchain, mit anderen Lösungen. Wir sind sozusagen der zweite erfolgreiche Digitalkonzern aus Deutschland von Weltrang, weil der andere SAP, der ist ja jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte alt. Und diese deutsche Angst, dass wir das Silicon Valley verpasst haben, die Zukunft verpasst haben, die hat Wirecard extrem gut bespielt und auch ausgenutzt. Bloß leider, wie wir jetzt am Ende wissen, das allermeiste von diesen tollen Ankündigungen von Markus Braun und anderen, das hat nie gestimmt. Wirecard hat zum Beispiel bis zum Schluss als Kernbankensystem eine jahrzehntealte Lösung der Volks- und Raiffeisenbanken von Fiducia genutzt und war damit schon sozusagen im technischen Kernsystem völlig veraltet. Und das ist nur ein Beispiel unter vielen.
Und man muss natürlich auch selbstkritisch sagen, die Medien haben sich auch blenden lassen.
Absolut.
Es war einfach von außen schwer zu sehen. Und ich glaube auch, dass man zum Teil auch die Botschaften, die von den Shortsellern kamen, dann viel zu lange nicht ernst genommen hat, oder?
Absolut, das sehe ich auch so.
Was hätte man besser machen müssen? Was hätten die Medien besser machen müssen? Oder was kann man aus dem Fall lernen?
Die Medien haben sich tatsächlich im Fall Wirecard nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Das gilt übrigens durch die Bank. Ne? Wir am Handelsblatt, fangen wir mal bei uns an. Wir haben 2018 Markus Braun noch zum Aufsteiger des Jahres gekürt, weil er seinen Konzern in den DAX geführt hat. Da kann man jetzt natürlich sagen, naja, da führt jemand ein Startup in den DAX, wirft die Commerzbank raus. Ist das nicht ein Aufsteiger? Naja, angesichts der vielen Vorwürfe, die auch damals schon gegen den Konzern im Raum standen, würde man es heute wahrscheinlich anders machen. Der Süddeutschen Zeitung galten die Warnungen zum Beispiel des Zatara-Reports vor 5 Jahren als dubios und schwierig. In der FAZ und im Cicero und anderswo gab es sehr, sehr freundliche Porträts über Herrn Braun. Die Börsenmedien haben extrem für die Aktie getrommelt. Focus Money, auch die ARD-Börsenkorrespondenten, auch viele Lokal- und Regionalzeitungen haben damit geträumt. Ich zähle die deshalb jetzt alle auf, weil ich damit sagen will, es ist gar nicht so einfach, hier den einen Bösewicht zu finden und das eine Medium, was da alles falsch gemacht hat und alle anderen haben es richtig gemacht. So einfach ist es leider nicht. Die ganze deutsche Wirtschaftspresse war da ein Tick bei Wirecard zu vielleicht zu wenig kritisch. Und es bedurfte dann am Ende der Financial Times und insbesondere Dan McCrum bei der Aufarbeitung oder der Anstoßung sozusagen der Aufdeckung dieses Bilanzbetrugs, damit man die anderen eigenen Erkenntnisse, die man ja vielleicht auch schon hatte, zum Beispiel Geldwäsche, zum Beispiel fehlende Governance und so weiter, um die am Ende wirklich ernst zu nehmen und ganz kritisch auf diesen Konzern zu schauen. Und der letzte Punkt, der ist vielleicht auch, ja, Wirecard ist eben auch ein sehr schwieriges Feld. Zahlungsabwicklung, Payment ist ein extrem komplexes Thema und nur ganz, ganz wenige in Deutschland kennen sich damit aus. Es gab wenige andere, es gab Ausnahmen. Das Manager Magazin hat 2017 schon einen Artikel veröffentlicht über die problematische Bilanzierung von Wirecard. Die Wirtschaftswoche hat schon 2018 eigentlich die Kunden gesucht von Wirecard und festgestellt, na, der Konzern scheint gar nicht so groß zu sein, wie er vorgibt. Und auch wir im Handelsblatt haben uns mit der Geldwäsche-Thematik sehr intensiv beschäftigt. Aber in der Summe hat es am Ende wahrscheinlich nicht ausgereicht.
Was waren eigentlich die spannendsten Momente in der Recherche? Du hast ja Jan Marsalek auch getroffen. Heißt er eigentlich Marsalek oder Marsalek? Der wird ja überall anders ausgesprochen.
Ich habe ihn das selbst gefragt, genau. Ich habe ihn Anfang 2020 getroffen im Bayerischen Hof. Es war ein sehr interessantes Treffen, eigentlich nur ein Kaffee. Es ging dann bis spät in den Abend. Ich hätte fast noch meinen letzten Zug zurück verpasst. Meine erste oder zweite Frage an ihn war genau das. Wie sprechen Sie sich eigentlich aus? Jan Marsalek oder Jan Marsalek? Seine Antwort war, ganz wie Sie möchten. Und das zeigt vielleicht ein bisschen was. Mir ist das deshalb so in Erinnerung geblieben, weil das diesen Typen auch ganz gut greift. Ich hatte während des Treffens das Gefühl, beziehungsweise danach das Gefühl, Marsalek hat mich ein bisschen gespiegelt. Er hat mir das Gefühl gegeben, wir sind hier on good terms, wir sind doch irgendwie ähnlich. Ich wusste schon damals, dass das nicht ganz stimmen kann. Ich meine, er ist ein Mensch, der um die Welt jettet, der mit seinen Oligarchen und Geheimdienstverbindungen angibt und so weiter. Aber ein bisschen was davon hatte er. Das hört man ja auch von Kriminalpsychologen. Das zeichnet viele große Hochstapler der Geschichte aus, dass sie vielleicht dem Gegenüber immer das Gefühl geben, dass man sich vielleicht doch näher ist, als man das ist. Für die Anleger war Masalek der erfolgreiche Digitalvorstand von Welt. Für seine Oligarchenfreunde war er der Mann, der um den Globus reist und die Deals einfädelt. Dubai, Singapur, Afrika, München. Und sogar für Staatsanwälte und Aufseher und Aufsichtsräte war er der vertrauenswürdige Gesprächspartner. Und diese Leben in einem zu leben, das ist schon eine gewisse Leistung in Anführungsstrichen. Es ist natürlich jetzt die Frage, ob er dann auch irgendwann mal auch in Deutschland die Fragen beantworten muss, die sich an ihn stellen.
Viele Fragen beantworten sich ja im Moment von selbst. Ihr sichtet zusammen mit dem Investigativteam des Handelsblatts mehrere hundert Gigabyte an Daten aus dem Umfeld des Konzerns. Was sind das für Daten und woher kommen die?
Ja, das sind Daten, die der Konzern bzw. der Insolvenzverwalter im Zuge dieses Insolvenzverfahrens erhoben hat. Die Daten, die liegen auch dem Bundestag vor, dem Untersuchungsausschuss, der sich dort durchwühlt. Wir haben natürlich auch unsere eigenen Quellen, wie wir an solche Daten gelangen. Und das ist recht spannend, weil wir tatsächlich einen historisch ziemlich einmaligen Vorgang hier haben. Wir haben das gesehen nach dem Untergang der DDR. Da konnte man zum ersten Mal einen Geheimdienst, das MFS, die Stasi, durchleuchten, einfach reinspazieren und die Akten durchschauen, so sie noch nicht vernichtet waren. Und das sehen wir jetzt auch hier. Wir haben hier einen echten DAX-Konzern, weil das war er, ein echter DAX-Konzern war Wirecard, auch wenn die Hälfte der Geschäfte nicht echt waren, höchstwahrscheinlich. Und wir können jetzt reinschauen in die Vorstandskommunikation, in die Kommunikation des Top-Managements, E-Mails, Messages und so weiter. Und es ist doch recht interessant, was man da alles finden kann.
Dabei seid ihr ja auch Jan Masalek noch mal ein Stück weit näher gekommen. Und da zeigt sich ja ein ganz anderes Bild dieses Mannes. Was war das für ein Typ und was habt ihr da in diesen Unterlagen gefunden?
Es zeigt sich zum Beispiel, dass Jan Masalek in den letzten Jahren eigentlich gar nicht mehr in Aschheim vor Ort war. Dass er aber auch nicht mehr um die Welt gejettet ist, so viel wie früher, wie das in Aschheim alle vermutet haben, sondern dass er die letzten Jahre, insbesondere die letzten zwei Jahre vor dem Untergang, einen großen Teil seiner Zeit in der Prinzregentenstraße 61 verbracht hat. Das ist eine tolle Gründerzeit, Villa.
Der schicken Villa.
Ja, genau. Mhm. In München mit hohen Decken, knarzendem Parkett und Stuck.
Du warst drin, oder?
Wir am Handelsblatt, wir waren einmal drin, genau, ja. Und dort zeigt sich, dass Masalek eigentlich von dort sein Firmenimperium gesteuert hat. Dieses private Nebenfirmenimperium waren sozusagen seine Geschäfte, in die er in den letzten Jahren die meiste Energie reingesteckt hat. Für Wirecard hat er eigentlich gar nicht mehr so viel gemacht. Und im Nachhinein erklärt sich das natürlich auch, warum man so wenig Kommunikation von ihm findet, zum Beispiel in seinen E-Mails mit den Drittpartnern in Asien, mit den vielen, vielen angeblichen Kunden, die Wirecard dort betreut und die ja die wahnsinnigen Börsenziele von Vorstandschef Markus Braun möglich gemacht haben. Braun hatte ja schon früh die Devise ausgegeben, 30%. 30% mehr Wachstum jedes Jahr, mehr Transaktionsvolumen, mehr Umsatz, mehr Gewinn. Und traumwandlerisch hat Wirecard das ja bis zum Schluss auch immer erfüllt, sogar in der Corona-Krise. Davon ist Wirecard überhaupt nicht betroffen gewesen. Tja, heute wissen wir, das meiste oder ein großer Teil davon war leider fiktiv. Und jetzt wissen wir dann auch, für fiktive Geschäfte musste natürlich auch Herr Masalek relativ wenig Zeit investieren im Vergleich zu seinen anderen Tätigkeiten.
Und er hat ja, abgesehen davon, dass er viel in dieser Münchner Villa war, auch ein ziemlich aufregendes Leben geführt, oder? Was habt ihr in den Unterlagen darüber gefunden?
Ja, wir haben mit Vertrauten von ihm gesprochen, die uns natürlich auch nochmal eine eigene Sicht gewähren, weil vieles davon findet man dann von diesem Teil des Lebens dann nicht in den E-Mails. Also findet man so Vermerke wie, dass er gerne Spring Break Business Trips durchführt, so nennt er das da selber. Und wir haben aber eben auch mit Vertrauten von ihm gesprochen und da setzt sich langsam das Bild eines Mannes zusammen, der eigentlich aus seiner Sicht wahrscheinlich fantastisches Leben geführt hat. Wir wissen, Jan Masalek hat die Schule abgebrochen. 5 Monate vor der Matura, vor dem Abitur, ist dann nach München gekommen, hat programmiert die Nächte durch, hat sich von Pizza ernährt, wie er mir erzählt hat, hat mit seiner Familie auch zu großen Teilen gebrochen. Und ist dann bei Wirecard am Anfang als so eine Art Assistent, Wasserträger von Markus Braun, dem CEO, der ja als KPMG-Berater ursprünglich mal reingekommen ist, der ja auch Wirecard nicht gegründet hat, wohlgemerkt, ist Marc Sadek am Anfang als sein Assistent aufgetreten, hat dann auch manche Projekte in den Sand gesetzt, hat dann aber ganz erfolgreich Feindaufklärung eben betrieben, die Anlegergemeinschaft SDK damals erfolgreich sozusagen einer gewisser dubioser Methoden überführt und dann eben ist er zum Vorstand aufgestiegen und hat dann sozusagen diesen Traum möglich gemacht. Und da müssen wir jetzt einmal vielleicht drauf schauen, was ist denn eigentlich da das Geniale in Anführungsstrichen, was bei Wirecard passiert ist. Wir sehen, dass Wirecard eigentlich ab 2008 in relativ schwerem Fahrwasser ist. Wir sehen, dass der Online-Pokermarkt, der Online-Gambling-Markt in den USA zusammenbricht, weil die US-Regierung sehr stark dagegen vorgeht. Wirecard ist da extrem engagiert, aber komischerweise in den eigenen Zahlen drückt sich das kaum auf. Da geht es immer weiter aufwärts. Und wie es sich zumindest aus heutiger Sicht darstellt, war es so, dass Wirecard eben schon früh einen Umgehungsmechanismus aufgebaut hat, um diese problematischen, teilweise illegalen Zahlungen abzuwickeln, um diese Geldwäsche durchzuführen, nämlich durch den Aufbau von Auslandsgesellschaften, von Drittpartnern. Und als dieses Drittpartnernetzwerk, dieses Auslandsnetzwerk dann schon da war nach 2010, ist es ganz offensichtlich über die Jahre noch für einen zweiten großen Kriminalfall sozusagen benutzt worden, nämlich zum Aufbau des mutmaßlichen Bilanzbetrugs. Mhm. Wir wissen, dass im Jahr 2015 sich, das ist dieser Manager-Magazin-Artikel, der das anspricht, dass im Jahr 2015 sich in der Wirecard-Bilanz eine Forderungsposition von 250 Millionen Euro findet, die damals niemand so richtig erklären kann. Wir wissen jetzt im Nachhinein, dass es damals auch Ernst & Young sehr negativ aufgefallen ist. Ernst & Young, der Jahresprüfer, hat mit dem Finanzvorstand Burkhard Ley, gegen den ja heute auch ermittelt wird, gesprochen. Und man kam dann miteinander überein, dass es ein Problem ist, wenn sich immer höhere Forderungen gegen die Drittpartner in Ostasien auftürmen, dass es doch besser ist, daraus Vermögen zu machen, Cash, Treuhandvermögen. Und das ist das der Kern des Bilanzbetrugs 2.0. Ich sag's ganz kurz, ich verspreche es. Was ist denn das Besondere, was bei Wirecard passiert ist? Bilanzbetrug ist nichts Neues. Wir kennen das aus der Wirtschaftsgeschichte. Es gibt unzählbar viele Beispiele. Aber normalerweise stolpern die Betrüger am Ende immer über einen Punkt. Bilanzbetrug ist ganz einfach. Ich bin ein Konzern, ich habe eine ausländische Firma zum Beispiel. Ich mache mit der Schein Geschäfte. Es gibt Scheinrechnungen. Ich buche mir Scheinumsätze und Scheingewinne in die Bilanz. Alles wunderbar. Am Ende gibt's nur ein Problem. Das Geld fehlt, weil für Scheingeschäfte fließen keine realen Euros und Dollars. Das heißt, mir fehlt am Ende Cash. Mir fehlt das Geld in der Kasse. Mir fehlt Konzernvermögen. Tja, und Wirecard hat das geschafft, diese sozusagen betriebswirtschaftliche Alchemie vollbracht. Wirecard hat die eigentlich am schwersten zu fälschende Größe der Konzernbilanz, nämlich das Cash, das Konzernvermögen, auch noch erfunden. Und zwar über Treuhandvermögen in Ostasien, die höchstwahrscheinlich leer waren. Diese 1,9 Milliarden eben oder sogar noch mehr tatsächlich, die am Ende gefehlt haben. Und das ist tatsächlich eigentlich der Kern vom Kern. Und da sind wir dann auch ganz schnell bei der Verantwortung der Wirtschaftsprüfer und anderer.
Und bevor wir zu der kommen, Marc Sadek war das Mastermind davon, von diesem gigantischen Betrug?
Man kann es heute noch nicht mit Sicherheit sagen. Wie gesagt, noch ist niemand verurteilt und es gibt eben auch noch andere Akteure, für die es vielleicht ganz praktisch ist, dass Herr Marc Sadek verschwunden ist. Er ist ja untergetaucht. Laut den Erkenntnissen unseres Russland-Experten Matthias Brückmann im Handelsblatt und anderer Quellen von uns dort befindet er sich in der Nähe von Moskau unter Obhut von Geheimdienstkreisen. Jan Maslek beantwortet aktuell keine Fragen und das hilft natürlich auch den anderen. Wir dürfen nicht vergessen, Konzernchef Braun ist seit Juli in Untersuchungshaft. Noch zwei andere Topmanager gegen andere wird ermittelt. Mhm. Der Philippinen-Statthalter ist angeblich verstorben. In Singapur sitzen noch zwei extrem wichtige Manager, die dort einen wichtigen Drittpartner gesteuert haben. Und wir wissen, dass der Dubai-Statthalter des Konzerns, der jetzt der Kronzeuge der Staatsanwaltschaft ist, dass der Markus Braun extrem belastet hat. Mhm. Der sagt zumindest, Markus Braun ist extrem eingebunden gewesen in diesen Bilanzbetrug. Die Anwälte von Markus Braun sagen heute, das stimmt nicht. Er sei selbst sozusagen betrogen worden von Jan Marc Sadek. Und was am Ende dann die Wirklichkeit ist, das müssen die Gerichte entscheiden. Das wird spannend, wenn die Verfahren eröffnet werden.
den vermuteten Aufenthalt von Masalek hat es ja gerade angesprochen. Was sind denn die letzten Dinge, die man von ihm gehört hat? Du hast ja immer wieder Chatprotokolle auch zugespielt bekommen und darüber berichtet. Was waren so die letzten Nachrichten, die er verschickt hat und worum hat er sich da gekümmert?
Interessant ist, dass er auch seinen engsten Vertrauten, zumindest denen, die wir aus diesen Chats herauslesen können, nicht mitgeteilt hat, wo er eigentlich ist. Die Fragen,
ja gut, das war wahrscheinlich auch einfach schlau, ne? Wenn schon solche Chats schlau, weitergespielt genau. werden.
Die fragen ihn ausweislich, dieser Chatprotokolle, ja, wo er ist. Und er hält auch ihnen gegenüber die Scharade aufrecht, dass er eigentlich in den Philippinen ist, dass er nach Ostasien will, nach diesem verschwundenen Geld suchen. Und er zeigt dort ein bisschen sein wahres Ich. Er lüftet da so ein bisschen den Schleier, beziehungsweise diese Chatprotokolle tun das. Masalek redet nämlich ganz offen auf der Flucht. Wir haben es im Handelsblatt veröffentlicht über seine Rolle. Fällt zum Beispiel der Satz, die Alternative wäre gewesen, dass ich ins Gefängnis gehe, wenn er jetzt nicht abgetaucht wäre. Es wird dort sehr offen diskutiert über Geldwäschelösungen, über verschwundene Milliarden, über Marionetten und Hintermänner. Also man sieht, dass Masalek sicher nicht nur diese eine Person war, sondern mindestens zwei oder drei und jedem Teil seines Netzwerks wahrscheinlich eine andere Seite von ihm offenbart hatten. Erst wenn man dieses Puzzle zusammensetzt, wie wir das im Handelsblatt versucht haben, wie wir das auch mit anderen Akteuren versuchen, dann ergibt sich da langsam die Ahnung eines ganzen Bildes.
Und zu dem Bild gehört auch, dass er ein ziemlich buntes Leben hatte, wie ihr ja anhand von, privaten Handyfotos neulich dokumentiert habt.
Ja, genau. Er war mit seinem Kompagnon Henry O'Sullivan ein wichtiger Spieler in diesem Drittpartnernetzwerk, zum Beispiel auf einer afrikanischen Trauminsel vor der Küste von Mosambik. Er hat in Singapur gefeiert mit dem Sternekoch Puck aus Österreich, der sonst die Oscar-Verleihung bekocht. Er ist im Privatjet um die Welt geflogen, nur in den teuersten Hotels abgestiegen. Er hat eigentlich ein Traumleben geführt, mit einer echt goldenen Kreditkarte bezahlt von Wirecard oder gerne auch mit Bargeld. Nur am Ende eben war aus seiner Sicht leider alles auf Sand gebaut. Und die Frage ist natürlich heute, wie viel Geld hat er mutmaßlich beiseite geschafft. Er soll mal einem Vertrauten gesagt haben, er sei jetzt so 300 Millionen Euro schwer. Ob das stimmt, ob das auch wieder eine der vielen Lügen ist, ob es viel weniger ist, ob es viel mehr ist, das wissen wir auch nicht.
Da bleibt doch vor allem die Frage, wer trägt eigentlich die Schuld an diesem riesigen Skandal?
Ich glaube, es ist falsch, sich nur auf die handelnden Personen zu verengen. Ja, das ist journalistisch extrem interessant, ist auch für die Öffentlichkeit interessant, ist auch interessant für TV-Filme, wie sie ja jetzt schon abgedreht sind oder geplant sind.
Weil ja auch das deutsche Finanzsystem spannend. Sicherlich eine Schuld mitträgt.
Genau.
Die Politik, die Aufseher, die Wirtschaftsprüfer. Aber wie würdest du es verteilen? Also wem kann man einen größeren Teil zuschreiben, als dass es in der Diskussion im Moment getan wird?
Ich glaube, dass es falsch ist, dass wir uns nur bei der Schuldsuche an den Beteiligten aufhängen. Ja, es gab offensichtlich hohe kriminelle Energie bei Wirecard, von wem auch immer. Aber ich glaube, dass das System Wirecard ohne das System Deutschland nicht möglich gewesen wäre. Dass Wirecard ganz gezielt Schlupflöcher im deutschen Finanzsystem ausgenutzt hat. Aber diese Schlupflöcher, und das ist eben dann die zweite Teil der Schuldfrage, diese Schlupflöcher auch extrem groß waren. So groß waren wie Scheunentore. Also wenn wir da über die Wirtschaftsprüfer reden, die diese Treuhandvermögen offensichtlich nicht richtig geprüft haben, die auch diesen Ursprungsclou aus Forderungen, Vermögen zu machen, mitgegangen sind. Mhm. Wenn wir über die Finanzaufsicht BaFin reden, die die kritischen Journalisten der Financial Times, Dan McCrum und seine Kollegin, angezeigt hat bei der Staatsanwaltschaft München, die sich da also völlig auf eine Seite geschlagen hat. Wenn wir uns anschauen, dass die BaFin ein Leerverkaufsverbot erlassen hat, also auf fallende Wirecard-Kurse zu spekulieren verboten hat und damit ganz vielen Anlegern das Gefühl gesendet hat, wir sind hier auf der Seite des Konzerns, alle Vorwürfe sind völlig unberechtigt. Wenn wir uns anschauen, dass bis hinauf zur Kanzlerin selbst viele Politiker für diesen Konzern lobbyiert haben, allein drei Ex-Ministerpräsidenten, Carstensen, Schleswig-Holstein, Beust, Hamburg, Beckstein, Bayern, ehemaliger bayerischer Polizeipräsident, Bundesverteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg, Ex-Verteidigungsminister und viele, viele andere. Dann steht tatsächlich die Frage im Raum, wie hoch ist eigentlich die Schuld des Systems zu sehen? Und ich würde behaupten, dass die mindestens genauso schwer wiegt wie die Schuld von Einzelnen und dass es hier ganz dringend Veränderungen, Reformen geben muss, um einen Fall Wirecard 2.0 möglichst zu verhindern.
Und das ist ja die entscheidende Frage, die am Ende jetzt steht. Die Frage, ist es eigentlich jetzt möglich, dass so ein Fall wieder geschieht? Oder ist es vielleicht sogar schon auf dem Weg und wir sehen es nicht? Und was muss passieren, damit das endgültig den vielen Anlegerinnen und Anlegern nochmal widerfahren kann?
Praktisch alle Experten sagen, möglich ist es. Möglich ist, dass es einen zweiten Fall Wirecard gibt. Ganz einfach, weil natürlich die menschliche Fantasie und auch die menschliche kriminelle Energie praktisch unbegrenzt ist. Es gibt keine absolute Sicherheit. Deswegen ist ein zweiter Fall Wirecard möglich. Die Frage ist sozusagen, was muss getan werden, um den möglichst unwahrscheinlich zu machen? Und in meinem Buch Geniale Betrüger, wie Wirecard Politik und Finanzsystem bloßstellt, da mache ich ja am Ende 10 Vorschläge, 10 Thesen, was sich ändern muss. 10 führen jetzt zu weit, aber vielleicht die 3 wichtigsten Punkte. Erstens, die Geldwäschebekämpfung in Deutschland muss völlig neu aufgestellt werden. Ich glaube, wenn man bei Wirecard schon früh die Geldwäscheproblematik erkannt hätte, dann wäre es vielleicht nie zu diesem großen Bilanzbetrug gekommen, weil der Konzern nie so weit gekommen wäre mit seinen Geschäften. Deutschland gilt in der OECD als das Geldwäscheparadies Europas. Nur in Deutschland war es möglich, dass man zum Beispiel ein Hochhaus in bar bezahlt mit einem Geldkoffer. Das muss sich ändern. Die Geldwäsche-Spezialeinheit.
Aber die Forderung ist ja nicht ganz neu. Es ist immer wieder gefordert worden und es hat sich nichts getan.
Es hat sich nichts getan, genau. Zum Beispiel die Geldwäsche-Spezialeinheit FIO des Zolls, die werkelt heute weiter vor sich hin, obwohl wir wissen, dass sie offensichtlich unfähig ist, weil sie die allermeisten Geldwäsche-Verdachtsmeldungen unbearbeitet abheftet. Ich schlage vor, die muss aufgelöst werden. Wir brauchen eine Geldwäsche-Schwerpunkt-Staatsanwaltschaft. Die kann von den Ländern bestückt werden, die kann auch von den Ländern finanziert werden, aber die muss sich bundesweit einheitlich um dieses extreme Thema Geldwäsche im Finanzsektor kümmern. Das zweite große Thema ist das Thema Prüfung und Aufsicht. Ich glaube, dass wir tatsächlich die Wirtschaftsprüfung in Deutschland reformieren müssen, vom Kopf auf die Füße stellen. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften verdienen heute 2/3 ihres Geldes mit Beratung, nicht mehr mit Prüfung. In den Wirecard-Mails, das sehen wir, ganz problematische Beziehungen übrigens zu nicht nur zu EY, sondern zu mehreren großen Prüfgesellschaften, wo eben die Beratung eine ganz wichtige Rolle auch spielt, neben der Prüfung, man sich also abhängig macht von den Unternehmen, die man unter die Lupe nehmen muss. Die Finanzaufsicht BaFin muss neu aufgestellt werden. Meines Erachtens sollte sie aufgespalten werden nach US-Vorbild in eine Aufsicht, die sich um die Banken kümmert und eine, die die Verbraucheraspekte im Fokus hat. Und sie braucht staatsanwaltschaftliche Befugnisse nach Vorbild der SEC in den USA, um einfach härter, konsequenter vorgehen zu können. Und der letzte Vorschlag, politisches Lobbying in Deutschland muss stärker reglementiert werden. Lobbying per se ist nichts Schlechtes, aber Transparenz, die muss rein in den Markt. Und die bisherigen Pläne der Großen Koalition für ein bundesweites Lobbyregister, die gehen da nicht weit genug aus meiner Sicht.
Das ist ja eine ganze Reihe von Themen, die eigentlich seit Jahren in der Diskussion sind. Hast du das Gefühl, dass sich jetzt nach diesem Skandal mehr Parteien gesprächsbereit zeigen, dass sich wirklich politisch was verändert? Oder werden deine Forderungen am Ende, wie die vielen tollen Kommentare, die geschrieben wurden, am Ende im Raum verhallen?
Ich glaube schon, dass sich in Teilen etwas ändert. Wir sehen das bei der BaFin, wo es jetzt sehr viel strengere Regeln gibt für das Zocken mit Papieren von Unternehmen, die man eigentlich beaufsichtigen sollte.
Jetzt zocken nur noch die BaFin-Mitarbeiter selbst.
Ja, in Zukunft zocken sie dann hoffentlich gar nicht mehr. Bundesfinanzminister Scholz will da ja einiges reformieren. Ob das ausreicht, große Frage. Aber immerhin sind die ersten Ansätze gemacht. Übrigens, Herr Altmaier muss das für die APAS noch machen. Der APAS-Chef, ne, also die Prüferaufsicht, der ist ja drüber gestürzt, dass er in der Hochphase der Prüfung selbst mit Wirecard-Papieren gezockt hat. Das ist natürlich ein Unding. Also hier gibt es erste Schritte, das zu verändern. Auch übrigens die Wirtschaftsprüfung in Deutschland. Auch hier soll reformiert werden. Hier soll es zu einer stärkeren Trennung kommen. Wir haben hier tatsächlich vielleicht ein bisschen den Vorteil, dass wir in einem Wahljahr sind. Wir haben den Nachteil, dass natürlich die Corona-Situation viele Debatten überlagert. Wir haben aber den Vorteil, dass im September Bundestagswahl ist. Und die Bundesregierung, Scholz, Altmaier und andere, die müssen sich jetzt natürlich eigentlich als Handelnde präsentieren. Und das kann dazu führen, dass zumindest erste Schritte in die richtige Richtung gemacht werden. Zum Beispiel, dass es nicht sein kann, dass ein großer Finanzkonzern wie Wirecard von der BaFin als Ganzes nicht beaufsichtigt worden ist. Noch so ein Thema. Wirecard galt der BaFin als Technologieholding, nicht als Finanzholding. Und deswegen ist nur die kleine Wirecard-Bank intensiv unter die Lupe genommen worden und so weiter und so fort. Also hier sehe ich erste Ansatzpunkte, aber vieles bleibt sicher auch noch abzuwarten und dass alle meine 10 Vorschläge umgesetzt werden. Tja, so träumerisch bin leider noch nicht mehr ich.
Ich würde auch nochmal dagegen halten, das Wahljahr ist vor allem ja ein Jahr der leeren Versprechen, wo immer viel gesagt und am Ende dann wenig umgesetzt wird. Aber wir werden sehen. Eine ganz kurze Frage, die mich noch interessieren würde, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Siehst du eigentlich jetzt eine größere Skepsis gegenüber jungen Finanzfirmen? Oder hat das eigentlich keine Auswirkung, die ganze Debatte?
Zumindest berichten mir das Finanzmarktakteure. Die sagen, dass zum Beispiel in London das tatsächlich diskutiert wird, dass man sagt, worauf kann man sich eigentlich in Deutschland noch verlassen, wenn man sich nicht mehr auf die Prüfer verlassen kann, nicht mehr auf die Aufsicht, nicht mehr auf die Politik. Mhm. Ich glaube, dass das für junge Startups in Deutschland, und das ist neben dem Verlust der Anleger, der Kleinanleger, vielleicht der größte Kollateralschaden dieses Wirecard-Falls, dass das für junge Startups in Deutschland ein echtes Problem ist. Wir haben schon jetzt, und du hast in Disrupt oft drüber gesprochen, wir haben schon jetzt das Problem, dass junge Firmen in Deutschland zu wenig Risikokapital bekommen, zu wenig Venture-Kapital, dass sie in die USA oder anderswohin abwandern müssen, um Finanzierung zu bekommen. Das ist schon heute ein Problem und mit Wirecard kann dieses Problem noch größer werden, weil wenn man sich auf die ganzen Sicherheitsnetze, die Aufsicht, die Prüfer, die Politik in Deutschland nicht verlassen kann, dann führt das eher dazu, dass weiterhin weniger Geld nach Deutschland fließt, weniger Geld in junge deutsche Firmen als mehr. Und das ist, glaube ich, auch für die Zukunft ein riesen Problem, weil eine Diagnose, die hat ja gestimmt. Wir haben in Deutschland ein bisschen den Anschluss verpasst an die digitale Zukunft. Wir brauchen eigentlich auch mehr Firmen wie im Silicon Valley und anderswo. Und das ist die große Aufgabe für die Zukunft. Und ich glaube, das sollte auch die Politik zumindest motivieren, hier mehr als Lippenbekenntnisse abzuliefern.
Nun hast du dein Buch geschrieben, du hast unzählige Artikel über Wirecard veröffentlicht, du hast recherchiert, du hast mit Dutzenden Menschen gesprochen über das Unternehmen. Was hast du eigentlich persönlich aus diesem Fall gelernt und mitgenommen?
Zum einen, dass man sich ein dickes Fell zulegen muss. Das haben wir als Journalisten eh. Wir teilen nämlich aus, wir müssen auch einstecken können. Aber manchmal muss das Fell vielleicht noch ein bisschen dicker werden. Ich habe mitgenommen, dass die schönsten Geschichten nicht funktionieren, wenn vielleicht das Bauchgefühl richtig ist. Wenn man das Gefühl hat, hier liegt irgendwas im Argen, dann sollte das zumindest eine starke Veranlassung sein, stärker reinzuschauen und vieles zu hinterfragen. Und ich habe auch für mich mitgenommen, das ist leider eher ein Mollton, auf dem wir hier enden, dass viele verlässliche Systeme, viele Sicherheitsnetze, viele Akteure, die man bisher vielleicht ein bisschen zu positiv betrachtet hat, eben auch fehlbar sind. Deutschland gilt immer so als das Land der Regeln. Bei uns ist jedes Dosenpfand auf den Cent genau geregelt. Für den Finanzmarkt gilt das leider nicht. Hier ist extrem viel möglich, was sonst nicht möglich wäre. Und jetzt fällt mir zum Schluss doch noch eine Durnote ein für den Schluss. Eins habe ich auch mitgenommen aus dem Fall Wirecard. So unerbittlich dieses System oft erscheint, auch das Finanzsystem, so undurchdringlich, so machtvoll da auch die Spieler sind. Es gibt auch noch die andere Erzählung. Und zwar, warum ist denn der große Bilanzbetrug am Ende aufgefallen? Naja, es gab einen Compliance-Mitarbeiter aus Singapur, der hat sich gemeldet bei der Financial Times. Der hat gesagt, ich mache hier nicht mehr mit. Ich habe extrem große Zweifel. Der hat die geteilt mit Reportern der FT, Dan McCrum natürlich insbesondere. Und Masalek hat interessanterweise in unserem Gespräch im Bayerischen Hof diesen Mitarbeiter erwähnt, mir gegenüber, von sich aus. Hat gesagt, er hätte Liebeskummer, war unglücklich verliebt im Unternehmen, der hätte das Unternehmen längst verlassen, den brauche man nicht weiter ernst nehmen. Auch das war, wie so vieles bei Wirecard, eine Lüge, wissen wir heute. Und der Fall zeigt eben, wenn der Einzelne sich entscheidet, wenn der Einzelne oder die Einzelne den Mut findet, das Richtige zu tun, dann kann auch ein ganz kleines Rädchen ein verbrecherisches System zu Fall bringen.
Felix, ganz herzlichen Dank und viel Erfolg für dein Buch.
Vielen Dank.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Eine Weltreise starten, Ihr Hobby ausleben? Finanzielle Unabhängigkeit muss kein Traum bleiben. In der neuen Vivo Coach Masterclass erfahren Sie, wie Sie das Vermögen dafür aufbauen und es einsetzen. Kurzweilige Videos, spannende Inhalte, konkret umsetzbare Empfehlungen. Entdecken Sie das neue kostenlose Video-Learning-Format exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten der Wirtschaftswoche. Jetzt unter vivo.de/coach/masterclass. Vivo Coach. Wissen, das sich auszahlt.
Thank you.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Ganz herzlichen Dank an Felix nochmal für das intensive Gespräch. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gern eine Mail. Die Details finden Sie wie immer in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Viktor Mühleisen und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes.
Generative KI hilft Unternehmen dabei, schneller, innovativer und effizienter zu werden. Doch wie können alle Mitarbeitenden diese revolutionäre Technologie im gesamten Unternehmen nutzen? Bertelsmann setzt dafür auf eine gemeinsam mit Deloitte entwickelte Plattform auf Basis von Campfire. Diese dient nicht nur als konzernweiter Software-as-a-Service-Marketplace, sondern auch als Distributionsplattform für eine Vielzahl von generativen AI-Anwendungen. Jetzt mehr erfahren auf deloitte.com/bertelsmann. Thank you.